Herr Jesus, wir wissen, du hast gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes kommt, und um dieses bitten wir dich jetzt auch. Wir bitten dich als Leute, die es nicht in sich selbst haben, sondern als Leute, die von dir empfangen möchten, dass wir etwas mitbekommen für unser Leben. Bitte segne du uns auch miteinander und hab Dank, dass du das tun willst. Amen. Wir wollen als Gemeinde so ganze Bibelbücher durchpredigen. Das heißt, dass wir bei einem Buch, wir sind beim Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1 anfangen und dann Vers für Vers weitergehen. Das hilft uns als Gemeinde, dass wir eben auch so einen roten Faden haben. Aha, so, da waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Das ist auch so der Gedanke Gottes in der Bibel. Und jetzt kommen wir zu diesem Abschnitt. Und wir sind jetzt bei Markus Kapitel 6, Vers 7 bis 13 angelangt. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen. Das ist immer gut, wenn man das auch noch mitliest. Da vertieft sich die Sache auch. Das ist Markus Kapitel 6, Vers 7 bis 13. Es geht darum, dass der Herr Jesus seine 12 Apostel aussendet. Er hat ja sich Jünger gesammelt, um sich herum gesammelt, und er wollte einfach nicht die Jünger um sich sammeln, damit er nicht so alleine wäre, sondern damit er ihnen auch wichtige Dinge weitergibt. Und dies hat mich persönlich auch sehr angesprochen. Ja, wie hat Jesus das getan? Auf was hat er denn Wert gelegt? Und das möchte ich euch einfach weiter sagen. Ich lese einmal den Text. Und er rief die 12 zu sich und begann, sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht 2 Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen: Wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Tja, der Herr Jesus und seine Jünger. Diejenigen, die die Bibel nicht so kennen, vielleicht ist ihnen dann das Gemälde Jesus beim Abendmahl bekannt, wenn sie so alle in trauter Runde zusammen sind, und dann hat man vielleicht so den Eindruck, na, da ist doch immer so ein Herz und eine Seele, die lieben sich alle, die sind alle gut auf dem Weg, Jesus und seine Jünger. Aber, ja, diese Jünger, wenn man sie ein bisschen näher kennenlernt, es waren so Leute wie zum Beispiel der Skeptiker Thomas. Als Jesus gehört hat, dass sein Freund Lazarus krank war, dann blieb er noch etwas an dem Ort, und dann ging er los mit seinen Jüngern, nachdem er wusste, Lazarus ist gestorben, jetzt dorthin, wo Lazarus war. Und da hat der Thomas gesagt: Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Es gab da eine große Gegnerschaft von Jesus, und der Thomas, der war so richtig pessimistisch. Ja, gehen wir auch dorthin. Und sterben wir dann auch mit ihm. Oder wer weiß es nicht, dass nachdem der Herr Jesus auferstanden war und der Thomas war eben nicht auch in dieser Runde, nein, hat er gesagt, nun also, ich kann das nicht glauben, ich glaube das nicht. Es sei denn, dass ich meine Finger in seine Wunde hineinlege und dann erst werde ich glauben. Also der Thomas, das ist nicht so ein Strahlemann, der quasi sofort das, was er hört, ja gleich aufnimmt und so voller Begeisterung nach vorne bringt, sondern er ist skeptisch, ja, von seiner Struktur her. Oder da gab es die Jünger Johannes und Jakobus. Denen brannte es einmal so in ihrem Herzen, wo sie gemerkt haben, die nehmen die Botschaft nicht an. Sollen wir nicht Feuer vom Himmel fallen lassen über diese Ungläubigen? Nicht umsonst werden diese beiden Jünger die Donnersöhne genannt. Markus 3, Vers 17. Ja, das war also auch Leute, die zu den Jüngern gehörten. Oder der vorlaute Petrus, der den Herrn Jesus hindern wollte, nach Jerusalem zu gehen, oder sich auch hervortat, auch wenn die anderen alle Anstoß an dir nehmen, ich nicht. Ja, steht in Markus 14, Vers 29. Oder der Jünger Philippus, der war manchmal so schwer von Begriff. Dies stellte er bei der Speisung der 5000 so unter Beweis, als er mit Jesus gesprochen hat oder als er dann auch sagte, zeige uns den Vater, und Jesus musste sagen, na Mann, wie lange bin ich denn schon bei euch gewesen? Und der Philippus, ja, es scheint so, dass er etwas einfacher gestrickt war. Und da gibt es sicherlich bei jedem Jünger irgendwo auch etwas zu sehen, auch zu bemängeln, auszusetzen an seiner geistlichen Reife. Ja, da Vers 7, und er, der Herr Jesus, rief die 12 zu sich. Bei diesen 12 war auch der Judas dabei, der Jesus verraten hat am Ende, aber vorher hatte er auch schon einiges ja so auf dem Kerbholz gehabt. In Johannes 12, Vers 6 heißt es, dass er immer in die Spendenkasse griff. Er war ein Dieb. Es war lange, bevor er Jesus verraten hatte. Er hatte das Geld und hatte immer wieder da hineingegriffen. Ja, um für sich das zu verbrauchen. Die Truppe der Jünger waren bis zum Schluss keine gleichmäßig geistlich gesunde Schar von Männern, sondern sie versagten. Sie versagten besonders, als die Lehrzeit zu Ende ging. Sie schliefen im Garten Gethsemane ein. Sie ließen den Herrn alleine, als er gefangen genommen worden ist. Sie glaubten selbst kurz vor der Himmelfahrt nicht, ob das, was sie hier sehen, Jesus ist oder nicht. Nicht alle, aber manche zweifelten. Ja, steht im Matthäus-Evangelium. Können wir alles nachlesen. Die Bibel ist wirklich wahr, denn sie schreibt auch vom Versagen der Anhänger von Jesus. Das ist übrigens ein Hinweis, dass die Bibel wahr ist, denn wenn man schönt, ja, wenn man sagt, es kann doch nicht sein, dass die Christen auch sowas machen, dann kann man eher in Zweifel kommen. Aber wenn die Sünde auch beim Namen genannt wird, dann sieht man auch, dass hier die Bibel um Wahrheit bemüht ist oder dass sie die Wahrheit ist. Nun, und Jesus gibt jetzt hier, Vers 7, einen Auftrag. Und Jesus macht in diesem Auftrag deutlich, ich bin der Herr. Denn er sagt nicht, wollen wir mal darüber diskutieren, ob wir dies in Angriff nehmen könnten, das Evangelium vielleicht für eine gewisse Zeit weiter zu sagen, und wer da bereit ist, der möge vielleicht seine Hand heben. Der sagt einfach, Das ist euer Auftrag. Und er beauftragt jeden seiner Jünger, ganz gleich, welche geistliche Reife er im Moment hat. Er stellt jeden in diesen wichtigen Dienst. Wer also in seinem Herzen gesagt hat, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen, der wird von Jesus ernst genommen und beauftragt. So lesen wir das. Und es scheint wirklich so zu sein, dass nicht Jesus erstmal vorher überlegt, aha, die können das besser, die haben die Gaben vielleicht besser dazu und der andere das nicht oder der ist jetzt gerade im Moment innerlich von mir etwas entfernt, dass wir den aussortieren, dass man eben mal 6 schickt, sondern er hat sie alle gesandt. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, weil die Botschaft so wichtig ist, die er ihnen gibt. Und es erinnert mich auch etwas so an die Auffassung von Paulus. Paulus war im Gefängnis und als er den Philippern aus dem Gefängnis geschrieben hat, dann wusste er, was draußen, eben außerhalb seiner Gefangenschaft, abgeht, was da los ist. Und da gibt es tatsächlich Prediger, die predigen die Wahrheit des Evangeliums, also die predigen das richtig, aber mit einem Hintergedanken. Nicht in erster Linie, dass die anderen zum Glauben kommen, sondern dass sie auf einmal die Prediger werden einer Gemeinde. Damit Paulus vergessen wird im Gefängnis. Manche predigen, so heißt es, aus Selbstsucht, dass sie durch diese Botschaft selbst etwas bekommen. Und dann schreibt er im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 15, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter oder nicht offen, nicht rein, ja, indem sie beabsichtigen, meine Fesseln noch mehr festzuziehen oder noch mehr, so wie heißt es hier, Bedrängnisse hinzuzufügen. Jene, sagt er wieder, die Guten, aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Und die Frage am Ende, was tut es? Also wenn die einen so verkündigen, das haben die im Herzen, eher Neid auf mich, sagt Paulus, ja, sie wollen jetzt hier die Gruppe um sich sammeln und andere aus lauteren Motiven, aus guten Motiven, beide verkündigen Christus. Was tut's, sagt Paulus, fragt er. Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Er sagt, er freut sich über alles grundsätzlich. Denn die Wahrheit muss an das Ohr des Ungläubigen kommen. Ja, da muss es hin. Die Botschaft von Jesus muss weitergesagt werden, ganz gleich, welche geistliche Reife ich im Moment habe. Denn es geht um die Wahrheit und um die Hilfe für den anderen. Gottes Botschaft muss weitergesagt werden. Und darum freut sich auch Paulus. Ganz gleich, welche geistliche Reife das derjenige hat. Und wisst ihr, manche Christen machen sich hier wirklich starke Gewissensbisse. Die sagen, ja, ich habe jetzt in letzter Zeit so oft gesündigt. Ich bin innerlich so ausgebrannt. Ich bin nicht würdig, das Evangelium weiterzusagen. Nicht würdig, jemand die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Dann möchte ich sagen, grundsätzlich sind wir alle nicht würdig. Grundsätzlich. Ja, denn wer ist als sterblicher Mensch würdig, das ewige Wort Gottes weiterzugeben, dieses Kostbare? Das geht nur ja durch Gottes Gnade. Aber du sollst nicht auf dich schauen, sondern auf das, dass diese Botschaft gesagt werden muss. Und deshalb hat Jesus auch alle eingesetzt. Selbst der Judas musste mit Menschen sprechen, weil er einmal bekannt hat, ich will Jesus nachfolgen. Auch der Judas musste mit Menschen sprechen über Buße, über Bekehrung oder Hinwendung zu dem Messias. Der stand nicht irgendwo an der Seite. Und ich glaube, es gehört auch zur Seelsorge von Jesus dazu, dass er alle, auch die, die im Moment geistlich nicht auf der Höhe sind, einsetzt. Darauf kommen wir noch. Dass es auch zur Seelsorge von Jesus gehört für seine Jünger, ja, dass die, auch wenn sie nicht auf sonnigen Höhen wandeln, trotzdem Dienste bekommt. Was mir hier aufgefallen ist, ist dies: Er hat also alle genommen, ohne jetzt das zu berücksichtigen, was sie, wie sind sie jetzt geistlich gereift. Zum anderen, er gibt jedem seiner Jünger, was er braucht für den Dienst. Es heißt hier, er hat ihnen Vollmacht gegeben. Vollmacht, so steht es hier, über die unreinen Geister. Also das heißt, die Menschen, die Jünger, konnten andere befreien, die in okkulten Mächten verstrickt waren. Und nicht nur dies, es heißt auch hier am Ende, sie konnten Kranke heilen. Ganz gleich, welche geistliche Reife sie hatten im Moment, ne? Jesus hat sie bevollmächtigt und hat sie ausgesandt und sagt, das macht ihr. Ja, und es scheint so, dass sie das genau taten. Warum sollten sie das tun? Ich glaube, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass ein kranker Mensch gesund wurde. Oder dass einer, der in dämonischen Bindungen verstrickt wurde, dass er befreit wurde, dass das nicht die Hauptsache war, sondern einmal hat Johannes der Täufer im Gefängnis Zweifel gehabt, hat gemeint, ich weiß nicht, ob Jesus wirklich der Messias ist. Ich krieg wirklich Zweifel. Hing wahrscheinlich damit zusammen, dass er dachte, er bereitet dem Herrn den Weg, der Herr kommt, baut sein Reich hier auf, die Römer werden hinausgetrieben und das messianische Reich beginnt. Aber was erlebt er? Er wird ins Gefängnis geworfen und muss hier schmachten, darben. Und da bekam er Zweifel. Ist Jesus ein Verführer oder ist es echt? Und daraufhin bekam er von Jesus eine Botschaft. Nicht mit dem Gedanken, ja, ich bin's, das kann ja jeder sagen, sondern er bekommt die Botschaft, Lukas Kapitel 7, Vers 22, Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wird das Evangelium verkündigt. Also das passiert. Welche Schlüsse sollte jetzt Johannes daraus ziehen? Nicht, dass man ein Mittel gefunden hat gegen Aussatz, sondern dass Jesus wirklich der Messias ist. Und damit Jesus bekannter wird, Damit es jetzt deutlich wird, genau das, was die Zeichen des Messias ist, das kommt bei seinen Nachfolgern zum Tragen. Die Gegend soll davon infiziert sein, von Wundern, die auf Jesus hinweisen. Deshalb hat er den Jüngern gesagt, geht und tut genau das. Und wenn die dann fragen, es ist erstaunlich, hier die Schwiegermutter von Petrus war ja von Jesus geheilt worden, aber dann gab es noch mehrere Schwiegermütter. Die wurden dann wahrscheinlich von den Jüngern geheilt. Das ist ja erstaunlich, was hier passiert. Woher hast du denn diese Kraft? Wisst ihr, was die Jünger gesagt haben? Von Jesus. Wir waren dort bei ihm, er hat uns zusammengerufen und dann hat er uns Vollmacht gegeben. Da waren wir alle dabei. Und jetzt, dass deine Mutter oder deine Frau oder dein Kind wieder gehen kann, wieder lebt oder geheilt wird oder dass derjenige nicht mehr sich selbst umbringen möchte, weil ein Dämon in ihm steckt. Das ist die Kraft von Jesus. Und somit hat Jesus sich quasi durch die Jünger vervielfältigt, damit in der damaligen Zeit die Leute einfach nicht darum herumkommen, über Jesus nachzudenken. Jesus hat es ja nicht bei diesen 12 gelassen, sondern Lukas berichtet auch, dass er danach 70 ausgesandt hat. Genau mit dem gleichen Auftrag. Also die Gegend soll davon einfach mitbekommen, da passieren Dinge und es hat mit Jesus zu tun. Und die starke und brennende Frage, ist das nicht der Messias? Übrigens, diese 70 Leute, die er damals auch ausgesandt hat, waren geistlich auch nicht alle auf dem gleichen Stand. Manche haben dann auch gedacht, also wir können das auch ganz gut, ne? Und kamen so zurück, uns sind die Dämonen untertan gewesen. Wisst ihr, was dann Jesus gesagt hat? Freut euch nicht darüber, dass die Dämonen euch untertan waren, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Lukas Kapitel 10, Vers 20. Er versuchte diese, die im Dienst waren, die auf einmal stolz wurden. Mann, das klappt ja. Ist ja wunderbar, ich bin ja selbst erstaunt. Ja? Dass die runterkommen von ihrem hohen Ross. Und sagen, es hat ja Jesus alles gemacht. Er hätte auch jemand anders nehmen können und dann wäre das auch durchgezogen worden. Und wenn es heißt, dass mein Name im Himmel aufgeschrieben worden ist, dann ist es Gottes Gnade gewesen, dass ich das Evangelium gehört habe. Und davon bin ich dankbar. Ich bin dankbar dafür. Also auf dem Teppich bleiben. Jesus hat seine Jünger und die beruft er, die sendet er. Da wird nicht mehr viel diskutiert, weil man schon gesagt hat, ich gehöre ja dazu. Und Jesus wird seine Jünger auch ausrüsten, hier mit Vollmacht, damals, weil sie diesen Dienst hatten. Was hat Jesus noch gemacht bei seinen Jüngern? Er hat ihnen die weltlichen Stützen genommen. Sie mussten ärmer werden. In dem Dienst für Jesus mussten die Geschwister, die Apostel hier, ärmer werden. Hat er gesagt. Er befahl ihnen. Hat nicht gesagt, überleg mal, ob ihr diesen Glaubensschritt geht, sondern das tut. Was sollen sie tun? Nichts auf dem Weg mitnehmen, als nur einen Stab. Okay, kein Rucksack, keine Trinkflasche oder sowas oder irgendwie eine Matte, weil man sagt, also jetzt ist der Weg zu schwer, jetzt lege ich mich mal in den Graben, damit eine Isomatte oder sowas. Nein, nichts auf dem Weg mitnehmen. Stab, da kannst du noch gut vorangehen. Keine Tasche, kein Brot. Oh, ja, ich komme ja vielleicht nicht gleich zu Leuten, die mich kennen. Ja, können Sie sich ja mal so vorstellen, wie das ist, wenn wir jetzt sagen, gut, also wir fahren nach Dortmund, Dortmund kennen wir vielleicht gar niemand, nehmen nichts zu essen und kein Geld mit. Und dann, aha, und jetzt schauen wir mal, wir werden dann eben von Haus zu Haus gehen und die Botschaft von Jesus sagen und mal gucken, wer uns da aufnimmt. Gucken wir einfach mal nach. Ha, das ist schon eine Herausforderung. Warum tut Jesus das? Ich habe schon vorher gesagt, das ist Seelsorge. Jesus macht manchmal seine Jünger arm oder will, dass sie ärmer werden, damit sie sich mehr an Jesus klammern. Denn er weiß genau, ohne mich können meine Jünger das nicht tun. Aber der Irdische, das Materielle, das suggeriert oder das sagt uns immer wieder, wenn du das hast, dann bist du doch ziemlich gesichert. Und das weiß eben Jesus. Und deshalb sagt er in Russisch Njet. Nein. Später hat er sie gefragt, als sie wieder zurückkamen. Lukas 22, 35, da steht es. Er sagt, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, also er hatte Sandalen ihnen erlaubt, aber keine festen Lederschuhe oder so, hat euch etwas gemangelt? Und die Antwort war, wir haben gerade so überlebt. Nein, nein, so war es nicht. Sondern sie sagten nichts. Also wenn wir wirklich darüber nachdenken, hat uns nichts gemangelt. Das haben sie gelernt. Das haben die gelernt, die geistlich noch ein bisschen am Boden waren oder andere, die ein bisschen besser drauf waren, ja, die eine engere Beziehung zu Gott hatten. Alle hatten das gelernt. Auf Jesus kann ich mich verlassen. Aber das konnten sie nur im Rückblick sagen. Das Dumme ist, wir müssen unser Leben vorwärts leben. Wir können nicht sagen zu Gott, du weißt ja, wie unser Leben abläuft. Bei jeder unseren Prüfungen weißt du ja schon, wie es ausgeht. Dürfte ich mal den Videofilm mir vorher anschauen, damit ich weiß, wie es endet? Wir wissen nicht, wie unser Leben ganz genau verlaufen wird. Wir dürfen wissen, also Kinder Gottes dürfen wissen, dass wir eine Heimat im Himmel haben und dass es da wunderbar sein wird, hat Christus versprochen. Aber bis wir dort ankommen, wissen wir nicht, wie es ausgeht, ja, welche Prüfungen Gott uns gibt. Wir müssen nach vorne leben. Aber rückblickend konnten hier die Jünger sagen, nein, es hat uns nichts gemangelt. Und wisst ihr, das soll uns auch eine Hilfe sein. Der gute Hirte lässt sein Schaf nicht im Stich. Dazu hat er die Verantwortung übernommen. Und wenn er sagt, geh mal so, und dann überlass es Gott, der den Auftrag gegeben hat. Die Botschaft ist sehr wichtig. Hoi. Ja. Was ich hier noch sagen wollte, ich glaube, ja, ich werde dann die Kurve kriegen, ihr werdet noch Mittagessen bekommen. Der Herr Jesus sendet seine Jünger zu besonderen Menschen. Er sagt nicht, Haus Nummer 3, da geht rein, sondern die müssen sie schon selbst irgendwie rausfinden. Also sie müssen von 1, 2, 3 durchgehen. Aber dann sagt er in Vers 10, wo immer ihr in ein Haus eintretet, also das heißt, der Mensch sagt, ah, kannst reinkommen, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Naja, bis ihr von dort weggeht, das ist eine längere Zeit vielleicht. Es geht eigentlich darum, sucht die Menschen, die euch einladen. Die euch nicht einladen, da geht weiter. Aber die euch einladen, dann nehmt euch Zeit für sie. Macht einen kleinen Hauskreis zum Beispiel. Ja? Und erzählt ihnen über Buße. Haben sie es gemacht? Vers 12. Sie verkündigen, man soll Buße tun. Verkündigt ihnen Buße. Und verkündigt natürlich den Messias. Ich habe ja euch ausgesandt. Das heißt, Umkehr zu Jesus, verkündigt ihnen das und bleibt so lange, bis er weggeht. Das heißt, ihr müsst selbst dann merken, haben sie es verstanden? Haben die Leute es verstanden? Sind sie so weit, das ganze Evangelium auch zu begreifen? Und dann, ja, dann könnt ihr mit dem Segen Gottes weitergehen, denn es gibt noch andere, die ihr suchen müsst. Und die ihr aber auch finden werdet. Das bedeutet, dass Gott sie vorbereitet hat. Dann gibt es aber auch eine Warnung. Und hier werde ich etwas abkürzen. Diese Warnung spricht er aus, der Herr, dass Menschen, die die Boten von Jesus ablehnen, Vers 11, dass es ihnen nicht gut gehen wird am Tag des Gerichts. Dass es Menschen, die in Sodom und Gomorra lebten, dass es denen besser geht, wie denen, die die Botschaft von Jesus gehört haben und sich nicht darauf einlassen. Sodom und Gomorra war so ein Sprichwort damals. Ich glaube, das gibt es auch heute noch. Ja, das geht ja hier zu wie in Sodom und Gomorra. Ja, damit möchte man zum Ausdruck bringen, da ist ja alles drunter und drüber. Da wird auf eheliche Treue überhaupt nicht mehr geachtet. Sodom und Gomorra waren auch ein Sündenbabel in dem Sinn von Homosexualität und auch gleichgeschlechtliche, in Anführungsstrichen, Liebe. Und sie war eigentlich dem Gericht reif. Man hatte damals den Eindruck gehabt, es gibt nichts Schlimmeres wie Leute von Sodom und Gomorra. Und jetzt sagt Jesus, oh, es gibt noch was Schlimmeres. Menschen, die vielleicht ganz anständig sind, die nicht so moralisch verdorben sind, aber die Botschaft von Jesus ablehnen. Denen wird es schlimmer ergehen am Tag des Gerichts wie den anderen. Hier dürfen wir nicht glauben, dass Gott einfach dann die Augen zudrückt bei Sodom und Gomorra und sagt, naja gut, ihr könnt auch in den Himmel kommen und die anderen werden dann gerichtet. Es sieht so aus, und das kann man ja mit mir dann vielleicht später auch draußen bereden oder auch später auf mich zukommen. Es sieht so aus, dass wie Christen im Himmel unterschiedliche Belohnungen haben werden, die ewig sind. Ja, Bibelkenner wissen das. Das heißt, Christen werden durch die Gnade Jesu in den Himmel gerettet, aber sie werden auch für ihr irdisches Leben belohnt, ewig. Da gibt es unterschiedliche Belohnungen. Genauso wird es sein in der Hölle, dass es unterschiedliche Härten der Strafen gibt. Die Zeit ist bei allen gleich. Wer im Himmel ist, braucht sich nicht zu fürchten, dass er in die Hölle kommen muss, weil er denkt, irgendwo von Ewigkeit her wird es sich irgendwann mal ändern. Aber auch für die Hölle kann ich nicht diese Botschaft weitersagen. Es gibt irgendwann mal ein Ende. Aber von der Höhe und von der Schwere der Strafe oder auch im Himmel von der Belohnung her gibt es Unterschiede. Ich weiß nicht, was dir bei diesem Text wichtig geworden ist. Die Zeit ist jetzt schon fortgeschritten. Eines ist auf jeden Fall so: Jesus sendet seine Leute, weil sie das Wasser haben und da draußen sind Durstige, weil sie die festen Wege kennen und da draußen sind die Leute, die das nicht wissen. Und weil es um echte Rettung geht, Rettung vor einer wirklichen und wahrhaftigen Hölle, von einem echten Verlorensein. Deshalb sendet Jesus. Ich weiß nicht, wo Gott dich angesprochen hat. Ich möchte noch eine Minute Zeit geben, wo ihr euch dann nochmal einfach die Augen zumacht und zu Gott betet. Und dann bitte ich den Tom, dass er dann abschließt.